In den Liedern, die wir gesungen haben, in dem Psalm, den wir gemeinsam gebetet haben, und jetzt in diesem Gespräch mit den Kindern und Erwachsenen, haben wir manches von der Ehre Gottes gesagt, gehört. Dass Gott nicht nur Ehre gegeben wird, sondern dass verhindert wird, dass Gott verunehrt wird. Davon sprechen die ersten drei der 10 Gebote, die wir im Alten Testament finden. Ich darf sie vorlesen aus dem 2. Buch Mose, aus dem 20. Kapitel, die ersten 7 Verse. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht, der seinen Namen missbraucht. Die ersten 3 der 10 Gebote, die Gott durch Mose, seinem Volk Israel, und durch dieses Volk eigentlich der ganzen Menschheit gegeben hat und die wohl alle von uns mehr oder weniger gut kennen. Ich bin überzeugt, mancher kann sie wahrscheinlich auswendig her sagen. Diese ersten 3 Gebote betreffen das direkte Verhalten des Menschen zu Gott. Das erste verbietet die Anerkennung jeder anderen Gottheit neben dem Gott Israels. Das zweite verbietet die Schaffung eigener Bilder von Gottes Geschöpfen, die dann wie Gottheiten, wie Götter verehrt werden. Und das dritte verbietet die Missachtung des Namens Gottes. Dieses dritte Gebot erscheint uns vielleicht zunächst recht speziell und deshalb weniger wichtig. Hat denn ein Name, auch der Name Gottes, Jahwe, wirklich eine solch große Bedeutung, dass er durch ein spezielles Gebot geschützt werden muss? Aber die Tatsache, dass diese Anordnung unter diese 10 grundlegenden Gebote von Gott selbst mit eingereiht wurde, legt eine solche große Bedeutung nahe. Und diese wird dann auch dadurch hervorgehoben, dass es das einzige der 10 Gebote ist, für dessen Überschreitung direkt eine Bestrafung von Gott angedroht wird. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht, der seinen Namen missbraucht, so hatten wir gehört. Diese Wichtigkeit des dritten Gebotes wird vielleicht verständlicher, wenn wir daran denken, dass der Name Gottes, wie in den damaligen Zeiten auch der Name von Menschen, mehr bedeutete als eben nur eine Bezeichnung der Person, sondern dass er für diese Person direkt stand. Also der Name Gottes für Gott. Missbrauch des Namens Gottes bedeutet also Missachtung, Verunehrung Gottes. Verletzung seiner Autorität, seiner Heiligkeit. Alles dies geschieht bis zu einem gewissen Grade auch schon bei Nichteinhaltung dieser ersten beiden Gebote. Nämlich wenn man zu Gott noch andere Gottheiten hinzufügt. Oder wenn man selbst irgendwelche Bilder macht und dann göttlich verehrt. Aber beim Missbrauch des Namens Gottes, der durch das dritte Gebot verboten wird, geht es direkt um die Verletzung der Ehre Gottes. Wodurch wird denn die Ehre Gottes verletzt? Wodurch kann sie verletzt werden? Ursprünglich bestand wahrscheinlich die Hauptgefahr darin, in zwei Gründen. Einmal, dass der Name Gottes im Zusammenhang mit Wahrsagereien, mit Totenbeschwörungen erwähnt wurde. Ähnliches geschieht wahrscheinlich auch heute noch zuweilen. Dass sich Christen von solchen okkulten Praktiken fernhalten und damit eigentlich gar nicht in Gefahr kommen können, den Namen Gottes dabei zu missbrauchen, das versteht sich eigentlich von selbst. Außerdem wurde wohl der Name Gottes auch angeführt, wenn geschworen wurde, und zwar Unwahrhaftes beschworen wurde, wenn also Meineide abgelegt wurden. Dabei wurde Gott angerufen als Zeuge, eben als falscher Zeuge. Dass man sich bei der Ablegung von Eiden oder von anderen Versprechen nur dann auf Gott berufen sollte, etwa indem man den Nachsatz hinzufügt, so wahr mir Gott helfe. Dass man das nur dann tun sollte, wenn man ernstlich mit Gottes Hilfe rechnet. Auch das sollte eigentlich für uns Christen selbstverständlich sein, ist aber wohl bei manchen, der diesen Zusatz gebraucht und in dessen Leben Gott eine untergeordnete Rolle spielt, nicht so selbstverständlich. Besteht also für uns Christen überhaupt die Gefahr, das dritte Gebot zu übertreten? Viele von uns, die das Glück hatten, in einer christlichen Umgebung, in einer gläubigen Familie oder in der Nähe einer christlichen Gemeinde aufzuwachsen, wurden sicherlich von ihren Eltern oder von ihren Lehrern in den Kinderstunden darauf hingewiesen, solche Ausdrücke zu meiden, die im Alltag üblich sind und in deren Gott formal erwähnt wird. Wie oft hören wir, dass jemand sagt, Gott sei Dank oder mein Gott oder leider Gottes. Denn in den meisten Fällen wird beim Gebrauch dieser Ausdrücke gar nicht an Gott gedacht. Sondern man will einfach seine Freude ausdrücken, dass etwas gelungen ist. Oder sein Bedauern darüber, dass eben etwas nicht so ist, wie man es wünschte. Ursprünglich handelte es sich bei diesen Ausdrücken wahrscheinlich um Gebete, die den Dank an Gott für seine Hilfe ausdrücken sollen oder die Gott eben unser Bedauern, dass etwas nicht so ist, wie wir es uns wünschten, Gott vorlegen sollen. Und so gebrauchen wir ja diese Ausdrücke auch heute noch zuweilen ganz bewusst. Und wir können uns dabei durchaus auch auf Worte der Bibel stützen. Wir finden zum Beispiel im ersten und dann auch im zweiten Korintherbrief, dass Paulus ganz ernst spricht, Gott aber sei Dank. Und dann fügt er hinzu, wofür er Gott dankt. Oder denken wir an die Worte des Psalmisten David, die dann auch Jesus am Kreuz wiederholt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die also eine Hinwendung an Gott in allem Ernste bedeuteten. Aber in den meisten Fällen besteht eben diese ehrliche Absicht, sich an Gott mit dem, was wir empfinden, zu wenden, nicht. Wird gar nicht an den Namen Gottes dabei gedacht. Ja, mancher, der es gebraucht, glaubt gar nicht an Gott. Gewiss geschieht dann auch diese werden diese Worte dann auch nicht mit böser Absicht gesagt. Aber es stellt trotzdem einen Missbrauch des Namens Gottes dar. Und auch wenn wir Christen dies unüberlegt, gedankenlos also tun, ohne uns dabei wirklich an Gott zu wenden, ist das bestimmt Missbrauch des Namens Gottes. Diese missbräuchliche Benutzung des Namens Gottes in Worten, die eigentlich Gebetsworte waren oder sein sollten, sollte uns vielleicht mahnen, einmal unsere Gebete überhaupt zu überprüfen, ob wir wirklich hinter alledem, was wir im Gebet sagen, stehen. Ich denke, das ist nicht immer der Fall. Ganz besonders dann nicht, wenn es sich um gemeinsame Gebete handelt, zu denen wir dann ehrlich Amen sagen möchten. Oder wenn es sich um vorformulierte Gebete handelt, einschließlich des sogenannten Vaterunsers. Gerade im Zusammenhang damit, dass Jesus seine Jünger dieses Gebet lehrte, warnt Jesus seine Jünger davor, nicht so zu handeln, nicht so zu plappern, wie er sagt, wie die Heiden beim Gebet. Und er will damit ausdrücken, dass sie nicht so viele Worte gebrauchen sollen, weil sie vielleicht meinen, dass durch ein langes Gebet, durch eine ständige Wiederholung Gott zu etwas besonders geneigt werden kann. Aber ist es nicht so, wenn wir Worte unüberlegt im Gebet gebrauchen, hinter denen wir eigentlich gar nicht stehen, dass das doch so etwas Ähnliches ist wie der Gebrauch vieler Worte? Und das verunehrt Gott, weil wir eben nicht hinter allem stehen, was wir zu Gott sagen. Eine ähnliche Überprüfung, die unserer Gebete, sollten wir vielleicht auch beim Singen unserer Lieder vornehmen. Stehen wir wirklich hinter alledem, was wir singen, und zwar wirklich, so dass wir diese Lieder von uns aus sagen, Gott vortragen könnten? Die meisten unserer Lieder stellen entweder Gebete zu Gott dar oder Bekenntnisse unseres Glaubens. Wir sollten wirklich hinter dem, was wir im Gebet singend zu Gott sagen, was wir singend bekennen, wirklich stehen. Andernfalls kann man das wohl auch als eine Missachtung dessen nennen, von dem diese Bekenntnisse sprechen. Gewiss eine unabsichtliche, eine unbewusste, aber trotzdem eben eine Missachtung. In einem Gespräch mit einem Vorgesetzten überlegen wir uns im Allgemeinen genau, was wir sagen. Wie viel mehr sollten wir beim Beten und beim Singen, wenn wir also vor Gott stehen, zu Gott sprechen, das tun? Aber es sind nicht nur unsere Worte, durch die wir Gott verunehren können. Wenn wir sie leichtfertig aussprechen, wenn wir nicht dahinter stehen. Es geschieht wohl noch mehr durch unseren Lebensstil, durch unsere Taten oder auch fehlende Taten und durch unser Verhalten. Wir hatten es vorhin schon im Gespräch mit den Kindern gehört. Es kommt nicht nur auf die Worte an, sondern auf das, was geschieht. Jesus sagte einmal, wir lesen das im Johannesevangelium im 15. Kapitel zu seinen Jüngern, dass der Vater, also Gott, geehrt wird, wenn wir durch unser Leben Frucht bringen. Das heißt, wenn wir dem in uns wohnenden Geist Gottes gestatten, das zu bewirken, was nach den Gedanken Gottes das Verhältnis zwischen uns Menschen regeln soll. Und damit darauf hinweisen, auf den, der uns diesen Geist gegeben und uns damit zu diesen Taten befähigt hat. Paulus nennt in seinem Brief an die Gemeinden in Galatien im 5. Kapitel eine lange, sicherlich nicht vollständige Liste solcher Früchte des Geistes, die wir bringen sollen. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, um nur einige zu nennen. Werden diese Früchte gebracht, wird Gott geehrt. Werden sie nicht gebracht oder nicht ausreichend gebracht, ja, ist es zumindest keine Ehrung Gottes, bis zu einem gewissen Grade sogar eine Entehrung Gottes, weil Gott uns ja die Möglichkeit dazu gegeben hat, das zu tun und weil andere, die auf uns blicken, eigentlich darauf warten, dass wir so handeln. Jesus drückt das selbst in einem anderen Vergleich noch aus, indem er vom Leuchten sprach. Unsere Umgebung soll unser Licht sehen, unsere guten Werke, damit sie den Vater im Himmel verherrlichen. So lesen wir in der Bergpredigt. Können sie unser Licht sehen, unsere Werke erkennen, dann wird Gott geehrt. Können sie sie nicht sehen oder fehlen diese Werke? Ja, dann wird Gott sicherlich nicht geehrt, eigentlich verunehrt. Auch mangelnde Dankbarkeit gegenüber Gott stellt bestimmt eine solche Verunehrung Gottes dar. Denken wir an diese Begebenheit, von der uns im Lukas-Evangelium 17. Kapitel berichtet wird, wo Jesus 10 Aussätzige heilte. Und nur einer, und das war ein Samariter, kein Jude, kehrte zurück, um zu danken, um Gott die Ehre zu geben. Und Jesus sagte ihm, bist du der Einzige, der Gott die Ehre gibt? Mit anderen Worten, die 9 anderen, die zwar auch geheilt wurden, denen Gott geholfen hat, die aber nicht dankbar waren, oder ihre Dankbarkeit zumindest nicht ausdrückten, verunehrten Gott. Noch schlimmer ist es, wenn in unserem Leben nicht nur gute Werke bis zu einem gewissen Grade fehlen, sondern wenn sogar andere Dinge auftreten, die von denen Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien spricht, die er dort Früchte des Fleisches nennt. Dinge, durch die Gott direkt verunehrt werden. Feindschaften, Selbstsucht, Streit, Parteibildungen, das sind einige Punkte von denen, die Paulus dort anführt. Alle diese Dinge, wenn sie unter uns Christen auftreten, verunehren Gott. Direkt und dadurch, dass andere, die auf uns blicken, ja, eben deswegen Gott nicht die Ehre geben können. Gerade was die Trennung von Christen, die mangelnde Einheit der Christen anbelangt, da gibt es ein Lied im Liederbuch der Brüdergemeinden, wo zunächst diese Trennung der Christen beklagt wird und dann heißt es abschließend, ach, wie sehr wirst du entehrt. Wir sollten daran denken, auch das wurde vorhin schon den Kindern gegenüber gesagt, ich darf es noch wiederholen, uns allen, dass wir Gläubigen nach dem Titel des Sohnes Gottes, Christus, genannt, nicht nur genannt werden, sondern uns selbst nennen, Christen. Dass wir unsere Gemeinden Kirche nennen. Und in diesem Wort Kirche steckt ja der Titel Gottes drin, der Kyrios, der Herrscher. Übrigens ein Wort, was im Neuen Testament auch direkt für diese alttestamentliche Bezeichnung, für den alttestamentlichen Namen Gottes, das Jahwe, gebraucht wird. Wir tragen also als Einzelne, als Christen und unsere Gemeinde, wir tragen den Namen Christi, den Namen Gottes. Wir tragen damit dazu bei, dass der Name Gottes durch uns geehrt oder verunehrt wird. Denken wir daran, dass andere, die auf uns blicken, in uns gewissermaßen Vertreter dieses Christus, dieses Gottes sehen. Von uns erwarten, dass wir handeln, dass wir leben, dass wir uns verhalten und selbstverständlich auch, dass wir so sprechen, wie es der Ehre Gottes gebührt. Wie hoch Jesus selbst dieses Anliegen der Verehrung Gottes geschätzt hat, geht auch daraus hervor, dass er, als ihn seine Jünger baten, ein Gebet zu formulieren, dass er gleich als erste Bitte anführte, dein Name werde geheiligt. Gewiss, das ist eine Bitte letzten Endes an Gott. Aber dadurch, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, dass er uns also bereit gemacht hat, diese Ehrung Gottes in unserem Leben zu verwirklichen. Auf diese Weise wird aus der Bitte an Gott eine Aufgabe an uns. Und er hat uns nicht nur seinen Geist gegeben, er hat uns sein Wort gegeben. Lassen wir dieses Wort Gottes unter der Leitung des Geistes Gottes immer wieder zu uns sprechen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Weder durch unsere Worte, noch durch unsere Taten, noch durch unser Verhalten.